Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören heute die Geschichte, die eigentlich am Anfang steht und auch wie die andere Geschichte zuläuft, die wir schon gehört haben. Wir hören, wie Adam und Eva im Paradies lebten und wie sie dort vertrieben wurden. Darf sie bitten, Platz zu nehmen, da es doch ein längerer Text ist. Wir lesen im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, an dem ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht, aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben das ja schon oft gehört und gelesen. Und trotzdem geht es Ihnen vermutlich wie mir. Es ergreift und bewegt uns zutiefst, was wir lesen. Auch wenn vieles uns ganz fremd ist, es ist uns doch wieder ganz nah. Und wir haben vielleicht auch das Bild vor Augen, das so viele Künstler gemalt haben, diese beiden Menschen, Adam und Eva, in ihrer ursprünglichen Nacktheit und Schönheit. Und in den Zeiten, in denen die Menschen noch nicht gewohnt waren, so freizügig oder wir könnten auch sagen schamlos sich zu produzieren, war diese Darstellung von Adam und Eva sozusagen das einzige Nacktbild, das man kannte. In der Kirche schon gar und auch sonst. Man kann sich das jetzt auch wieder anschauen in der großartigen Ausstellung in Karlsruhe in der Kunsthalle, die Bilder von Hans Baldwin Krien. Er hat dieses Motiv immer wieder gemalt. Als ich diese Geschichte jetzt wieder neu gelesen habe, hat mich eine Sache besonders bewegt. Man kann ja nicht alles hier im Einzelnen ausführen. Das verstehen Sie bei diesem ungeheuren Text, der uns hier vorgegeben ist. Was mich diesmal bewegt hat, das steckt in den zwei Versen, die ich jetzt noch einmal lese. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Und sie hörten den Herrn, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Ja, sie haben es getan. Sie haben gegessen von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis, sind klüger geworden. Und was heißt das? Plötzlich entdecken sie ein Problem, was bisher für sie kein Problem war. Wir sind ja nackt. Und nackt zu sein, das bedeutet nicht nur für die Menschen der damaligen Zeit, ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein. Wir kennen es noch, wenn wir den Ausdruck verwenden, sich ja nicht bloßstellen lassen. Ja? Wir wollen doch nicht, dass alle uns so sehen, wie wir sind. Wer von uns hat denn nichts zu verbergen? Es geht ihnen, den beiden, wie den Angeklagten im Gerichtssaal, wenn die Kameras kommen, dann verbergen sie ihr Gesicht mit einem Aktenordner oder mit ihren Händen. Jedenfalls tun das viele. Die Scham, dass sie schämen, hat etwas zu tun mit unserem schlechten Gewissen. Haben wir ein schlechtes Gewissen, aber ich denke doch, jeder von uns kennt das. Schon aus Kindertagen, wie es uns schwer fiel, wenn wir etwas angestellt haben, den Eltern unter die Augen zu drehen. Und viele wollen das natürlich nicht, wollen das ja vermeiden. Und das Internet, wenn man das so will, ist ja die Spielwiese der Schamlosigkeit. Und da sind viele unterwegs. Aber sie alle haben das Gefühl, sie hätten eine Tarnkappe auf. Niemand sieht sie, was sie da sehen, was sie da tun. Ja, man ist doch anonym. Sind wir das wirklich? Wir wissen das ja, dass auch im Internet es nicht gilt, nicht? Die Anonymität. Auch der sogenannte Datenschutz steht nur auf dem Papier. Irgendwer und irgendwie kann uns doch auf die Spur kommen. Sich im Verborgenen zu bewegen, Das scheint auf den ersten Blick möglich, aber bei Gott geht es gar nicht. Manche versuchen das Problem auch dadurch zu lösen, dass sie sagen, ja, Gott gibt es gar nicht, dann ist für mich ja das Problem erledigt. Wenn es keinen Gott gibt, vor wem muss ich mich rechtfertigen? Im Grunde noch nur vor mir selber. Genügt es, sich so sein Leben einzurichten? Wir wissen, das wäre zu einfach. Es sind nicht nur die anderen, die auf uns schauen, sondern es ist Gott, der auf uns sieht. Und dann kommt dieser Ruf, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Wo seid ihr, meine Kinder? Warum versteckt ihr euch? Warum tut ihr so, als hättet ihr was zu verbergen oder habt ihr was zu verbergen? Gelingt es nicht, sich zu verbergen oder zu bedecken, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Aber auch dann noch versuchen wir Menschen, der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht. Es waren die anderen. Oder die anderen haben mich dazu angestiftet. Ich bin doch nur ein Opfer. Ich bin doch kein Täter. Es gibt so viele. Und ihr kennt ja aus dieser Geschichte, wie das läuft. Adam schiebt es auf Eva. Eva schiebt es auf die Schlange. Und jetzt, wo ist die Schlange? Plötzlich redet sie nicht mehr. Vielleicht könnte sie sagen, ja, ich bin doch nicht schuld, Gott hat mich so geschaffen, ich bin halt so. Auch das ist eine sogenannte Ausrede, wo Menschen immer wieder versuchen, sich vor der Wahrheit zu drücken und dieser Stunde der Wahrheit auszuweichen. Und es ist doch gerade eigentlich auch unsere Würde. Wir sind doch eigentlich stolz auf unsere Freiheit. Warum stehen wir dann auch nicht zu dem, was wir sind und was wir getan haben? Warum versuchen wir das immer wieder neu zu umgehen, auf andere abzuschieben oder zu leugnen? Entschuldigt bitte, dass ich heute Morgen so viel Negatives hier ausspreche und uns mit so viel Negativem konfrontiere, aber die Bibel ist eben auch eine bittere Arznei und das muss man auch aushalten. Denn wir leben jenseits von Eden. Und dieses Jenseits von Eden ist nicht nur ein berühmter Filmtitel, sondern es beschreibt unsere Situation als Menschen, die in dieser Welt leben, wo getäuscht und getrickst wird, wo auf der einen Seite alles aufgedeckt werden soll, ja, es muss alles aufgedeckt werden, auf der anderen Seite will keiner gewesen sein. In dieser Welt leben wir, jenseits von Eden. Und es ist nicht nur eine Ortsangabe, das ist ein Zustand. Wir leben in einer, ich will sagen, einer versehrten und gezeichneten Welt. Und es gibt auf dieser Welt nicht die glücklichen Wilden, wie man manchmal gesagt hat, nicht? Also man gedacht hat, wenn man die Wilden so sieht, so Amazonas oder so, die sind doch noch glücklich, die sind doch unschuldig, die laufen da in ihrer Nacktheit und es gibt es nicht. Es gibt die glücklichen Wilden nicht. Es gibt nur die Menschen so wie wir. All überall auf dieser Welt. Versehrte, gezeichnete. Und es gibt auch nicht die harmonische Natur, wie wir sie uns oft vorstellen. Es gibt den Kampf ums Überleben. Die Schlange, die uns in die Ferse sticht. Der Mensch, der die Kreatur unterjocht. Und auch der Kampf der Geschlechter zwischen Mann und Frau ist hier angesprochen. Und dann heißt es, Staub bist du. Und in diese Welt werden wir hineingeboren und hineingestellt. Und da hilft auch kein Friday for Future. Das ist die Welt. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. auch nicht die Geschichte Gottes mit uns und mit dieser Welt. Und deswegen haben wir die andere Geschichte ja heute aufgehört. Sie führt eigentlich an einen Ort, wo man überhaupt nichts Positives sich erwartet, nämlich in die Wüste. Das ist sozusagen das extreme Gegenteil zum Garten des Paradieses. Aber in dieser Wüste geschieht etwas, was diese Welt verändert. Denn in dieser Wüste begegnet ein Menschensohn der Macht der Versuchung und er erliegt ihr nicht. Wir haben das schon am Anfang miteinander gesprochen, er war gehorsam. Das heißt, er gehorchte dem Wort des Vaters und er hörte nicht auf die Stimme des Versuchers. Er ließ sich nicht täuschen, nicht blenden, auch nicht von der Versprechung, alles zu bekommen, was man sich wünschen mag. Und deshalb führt uns dieser Weg aus diesem Elend der Welt, in der wir leben, mit Jesus zusammen auf ein ganz anderes Ziel. Und das scheinbar tote Holz des Kreuzes, das wird zum Lebensbaum. Und wer sich darunter stellt und wer sich Christus anschließt, der findet auch neu zu Freiheit und Leben. Das ist der Sinn der Passionszeit, dass wir aufblicken, dass wir aufhören, uns zu verstecken vor Gott, dass wir herauskommen aus der scheinbaren Anonymität, dass wir unseren Namen wirklich hören, so wie Gott ihn ausspricht, das heißt, er meint mich, und dass wir dann auch der Welt ein anderes Gesicht zeigen können. Nicht eine Maske, sondern ein Gesicht, das Wahrheit und Barmherzigkeit ausstrahlt, das nicht mehr entstellt ist durch Hass und Begier. Und noch ein zweites, wenn wir so diesen Weg gehen, dann übernehmen wir auch Verantwortung. Nicht nur für das, was wir falsch gemacht haben, dazu dürfen wir stehen, sondern auch für das, was man richtig tun kann. Und wir verbergen uns nicht mehr, schieben nicht mehr auf alle anderen das ab, sondern wir nehmen das selber wahr, was Gott von uns möchte. Und wir leugnen auch nicht mehr länger, dass wir ein Gewissen haben, das heißt, dass die Stimme Gottes auch in unserem Leben immer wieder präsent ist, auch wenn sie oft genug sehr viel leiser ist als die andere Stimme, die Stimme der Versuchung. Das ist der Weg, den wir beginnen dürfen, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, uns aufmachen zu dem neuen Lebensbaum, zum Kreuz unseres Herrn, wo sich Freiheit und Leben dieser Welt und der Menschheit wieder neu eröffnet. So wie Luther das in einem Weihnachtslied geschrieben hat, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Amen.